So, Freunde, wir haben viel zu besprechen. Wir haben wenig Zeit, weil Nils hat es eilig. Deswegen, komm, wir gehen hier direkt rein. So, bevor es aber da direkt reingeht, Jungs, ich erzähle euch noch, wer unser heutiger Werbepartner ist. Und wir haben ihn alle am Handgelenk. Ein Gruß und ein großer Dank geht raus an Whoop. W-H-O-O-P. Bei mir ein kleines schwarzes Armband, das so ein bisschen auf mich aufpasst. Das versorgt mich mit allen Werten meines Körpers, von Schlaf über Stress über Erholung, Belastung, alles, was mein Herz macht, Hauttemperatur, Herzfrequenzvariabilität und. Man kann Whoop nicht nur am Handgelenk tragen, sondern in allen möglichen Kleidungsstücken. Das wird alles von Whoop angeboten. Sei es in der Unterwäsche, in der Hose, in der Sporthose, in den Badeklamotten und. Und ich sage ja immer, Whoop passt so ein bisschen auf wie die Mama früher, dass man es nicht übertreibt und dass man genügend Pausen macht. Und eigentlich halte ich mich ja da immer dran und gebe wirklich richtig viel auf Whoop, weil ich es mit der ganzen Reiserei und dem ganzen Stress einfach nicht übertreiben will. Bis vor 2 Wochen. Ich habe Mika noch ganz freudig und stolz erzählt, Mika, ich hatte richtigen No-Chain-Day heute. Ich habe mich eigentlich richtig kacke gefühlt und meine Whoop-Werte waren wirklich, ich war bei 12% oder so, es war feuerrot. Natürlich habe ich außenseits mal trotzdem drauf trainiert, die ganze Woche schon. Habe die ganze Woche mal Whoop ignoriert und dachte, ich weiß es ausnahmsweise jetzt mal besser und da latschen wir jetzt richtig drauf. Und da hatte ich einen richtig guten Tag, es lief mega gut. Mika hat dann gesagt, ja, das ist das letzte große Aufbäumen immer und jetzt wirst du krank. Und ich dachte noch, ja, red du nur. Aber Whoop und Mika hatten recht. Irgendwie 3-4 Tage drauf macht's zack, bumm und der Simon lag flach für ein paar Tage. Und das einfach nur, weil ich nicht auf meinen Whoop gehört habe. Das war mal wieder eine Ohrfeige und eine Schelle. Und das zeigt auch einfach, dass es am Ende des Tages dann doch einfach recht hat. Und das ist, was bringt, sich einfach so ein bisschen auf seine Whoop-Werte so ein bisschen zu verlassen. So, und wenn das vielleicht auch für dich interessant ist, dich so ein bisschen gegenzuchecken, so ein bisschen zu gucken, was macht mein Körper denn? Wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Welche Auswirkungen hat zum Beispiel eine gute Ernährung auf meinen Schlaf? Und, damit du gesund und gut durch dein Training kommst, dann schau dir mal die große weite Welt von Whoop an. Und wenn dir das gefällt und du das mal ausprobieren möchtest, gibt's mit join.whoop.com/bodytalk einen ganzen Monat auf unseren Nacken. Viel Spaß beim Ausprobieren von Whoop. Ich kann dir sagen, das macht tierisch Spaß. So, und jetzt noch der Pflicht wegen die Ergebnisse vom Wochenende. Es wurde nicht nur in Frankfurt geraced, auch beim Ironman Kalmar gab es ein Profi-Frauenrennen, das hat gewonnen Marlene de Boer vor Katrin Grösboll-Christensen und Henrike Güber. Julia Scala auf Platz 4, Christine Liebhold auf Platz 9 und Annika Timm auf Platz 10. Im Allgäu hat die Mitteldistanz Marlene Gomez-Göggel gewonnen, bei den Männern Gregor Payet, die olympische Distanz Anne Reischmann und bei den Männern Maximilian Krüger und Johanna Hiemer und Lasse Lührs haben den Sprint gewonnen. Der Ironman Frankfurt. Christian Blumenfeld hat gewonnen vor Kieran Linders aus Großbritannien und Gregory Barnaby. Die restlichen Deutschen. Jonas Hoffmann auf Platz 6, Patrick Lange auf 8, Finn Große-Frese 9, Felix Henschel 16, Wilhelm Hirsch auf Platz 20, Ruben Zepunkte, Platz 26, Marc Eggeling 28, Lukas Stahl 31, Fabian Reuter 32, Paul Schuster 34, Maurice Clavel 38, Timo Schaffeld 41, Christian Trunk 45, Fabian Günther 46, Jonas Weller 49, Franz Löschke in seinem letzten Rennen der Profikarriere Platz 57 und Matti Weitz Platz 58. Und jetzt können wir endlich anfangen, über alles zu reden, was wir auf unseren Zetteln haben. Wollen wir direkt mit Frankfurt anfangen oder machen wir ein kurzes Update von Mika? Nach was ist uns?
Boah, mich interessiert Frankfurt mehr, ne?
Komm, dann direkt Frankfurt, Mika ist uns egal.
Das ist so persönliche Präferenzen. Also ich weiß ja, wie langweilig das in der Höhe ist. Und bevor Mika uns jetzt sein Leid erzählt, dann doch lieber über echten großen Sport reden. Herr Wasser, ja, gab es also Überraschungen? Gab es keine Überraschungen?
Ja, ich muss sagen, also ich habe Blumi schon so ein bisschen überrascht, dass es dann doch so brutal, gleich so brutal wird.
Ja.
Ja, aber mit allem, ne?
Ja.
Alles alleine kennen wir ja schon, aber kotzen und auf Klo gehen und dann noch 32 laufen.
2,32.
Der Typ ist brutal.
Ja, auch so, der war ja ganz alleine auch da, also der hatte niemanden dabei, der war einfach ganz alleine in Frankfurt, kommt da einfach hin und macht da wieder so ein Ding. Ich finde den Typ einfach geil, ich feiere den.
Also ich meine, Gustav war ja so bei den Rennen, wo ich ihn erlebt habe, auch immer alleine. Also ich glaube, die ziehen das schon auch so durch. Ich weiß gar nicht, ab wann oder was für einer Sphäre dann wirklich dann der Coach noch mit dabei ist. Aber dass sie so alleine so ein Ding machen, ich glaube, das ist nichts Neues. Also das ist schon häufiger mal vorgekommen.
Ja, in Ibiza
meistens war der Mikael halt noch dabei, der Bruder von Gustav. Ah, okay. Aber bevor da gab es ja letztes Jahr ziemlich so ein Jahr, beziehungsweise halt bevor die sich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres ja ziemlich zerstritten hatten. Ich weiß nicht, wie der jetzt der aktuellste Stand ist, aber sonst war er halt immer dabei, der ja auch Trainer ist und damals halt noch Co-Trainer war quasi vom Arild. Mittlerweile ist er auch quasi Coach der auch individueller Athleten, auch so Rudi zum Beispiel von Berg. Aber ja, so 100% glaube ich das Verhältnis da immer noch nicht. Und deswegen sind sie jetzt halt dann eher allein unterwegs. Aber halt auch da schon, das war halt sonst, also wo die jetzt nach außen ja das immer echt alles krass wissenschaftlich und so verkaufen, ja, war das damals jetzt, als ich dann, also in St. George bin ich auch dann nach dem Rennen noch ein paar Mal mit denen gefahren und so, und dann quatschst du ja schon ein bisschen. Ist halt das, was ich auch immer so meinte, so, da ist auch schon dann viel Show hinter, damals halt gewesen. Jetzt wird das halt krass aufbereitet. Aber ich meine, jetzt der Erfolg gibt ihnen jetzt halt wieder recht. Also schon halt echt krass. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, was bisher seine Marathon-Bestzeit war? Ist er schon mal schneller gelaufen im Ironman?
Was ist er in St. George gelaufen? Da war er ja auch so verhältnismäßig so viel schneller wie alle anderen. Also auf
jeden Fall. Ja, aber das war nicht so schnell. 36. Aber ich meine, da ist auch ich glaube auch in der Region, da ist natürlich auch die Strecke deutlich anspruchsvoller gewesen.
Ich weiß nicht, Cozumel, was ist er da gelaufen? Aber ich hätte jetzt auch gedacht, so vielleicht 35, 34, sowas in der Range.
Mhm. Ja.
Ja, also ich glaube 32, ich meine, so viele sind in den Sphären ja noch gar nicht gelaufen. Also Patrick hat ja diese zwei Zeiten von Israel und Rot, von den 2,30 ist er ja gelaufen, 2,30 und ein bisschen.
Ja.
Und ich würde jetzt mal tippen, 32 ist schon fast dann das nächste, oder? Mir gut fällt möglich. Jetzt spontan, also so 34 und so. Gab es ja schon mal ein paar, so Luc van Lierde und so in den 90ern.
Dennis Chevreau, glaube ich, auch in der Richtung. Aber eine 32.
Aber 32 nicht. Weiß ich nicht, ob der so schnell. Nee. Gefühlt ist der
halt auch. Ich glaube auch eher so 34, 36 in der Region.
Ja, war natürlich, muss man natürlich auch sagen, von der Temperatur perfekte Bedingungen. Ne? Also so, er hatte natürlich dann auch den Vorteil, dass er sich ja dann schon die 180 Kilometer.
Ich habe gerade mal geguckt, in St. George ist Blumenfeld 2,38 gelaufen, also 2,38. Wirklich deutlich langsamer.
Ja, aber was war da der zweitschnellste? Doch irgendwie 44 oder sowas. Also der hatte eine krasse Range zum nächsten
42.
Ja.
Gut, der ist auch sehr hügelig, der Kurs.
Ja.
Hm.
Ich fand bei Blumi halt wirklich geil. Irgendwie, das macht er ja auch seit 5, 6 Jahren, so dieses, ach ja, ich bin hier, ein langer Trainingstag und 73 macht dann uns die Vorbereitung und wie er es wirklich geschafft hat, wieder so einigermaßen unterm Radar zu bleiben, obwohl man eigentlich genau wusste. Oder das heißt genau wusste. Vielleicht hat man es auch ein bisschen gehofft, dass es diesmal nicht ausgeht. Aber eigentlich war es ja am Ende keine Überraschung, weil das hat man schon zwei, dreimal erlebt, dass er halt da hinkommt und sagt, ja, er macht hier einen langen Trainingstag, alles Long Distance, dafür muss man nicht trainieren, der richtige Sport ist irgendwie Olympia, also alles, was er ja schon ab und an mal gesagt hat. Und und ich meine, bei dem HR haben die ab und an so Interviews eingeblendet, wo er das ja auch wirklich betont hat. Und dann kommt er, ist so, fährt dann so mit, also er war ja nicht, er hat sich ja nicht passiv verhalten oder so, also ist ja auch Führung gefahren, aber so gefühlt ab Kilometer 0,5 war eigentlich klar, okay, der ist on a mission und ab jetzt kann den eigentlich niemand mehr aufhalten. Und den kann ja selbst eine das ist ja das Krasse, also den kann ja, also ich keine Ahnung, ob der das mit dem Kopf einfach wegmacht, aber dem kann ja selbst eine Magenverstimmung, weiß ich was alles, hält den nicht auf, ne? Ich meine, unser Eins wäre da wahrscheinlich auf der Toilette irgendwie verstorben, aber gefühlt, der macht halt einfach weiter. Der denkt dann, weiß ich nicht, ob der so ein Mindset hat, dass er einfach sagt, okay, ich denke jetzt einfach an was Schönes, übergebe mich hier und mache halt weiter oder ich kann jetzt nicht anhalten. Aber ich glaube, dass so wie es ihm ergangen ist, das hätte schon bei 50-90% zur Aufgabe geführt.
Und vor allem die Art und Weise, wie er gekotzt hat. Er hat einfach so, er hat aber wirklich, er hat keinen Schritt ausgelassen, nichts. Er hat also du hättest von hinten nie erkannt, dass er irgendwie gekotzt hat, dass irgendwas war. Er hat einfach sein Laufding einfach ohne irgendeinen Wackler durchgezogen und hat einfach zweimal so im vollen Strahl vorne rausgekotzt und einfach weiter durchgezogen. Ohne
ja, und irgendwie
einen Wackler, ohne irgendwas, ohne irgendwie kurz mal zwei Schritte gehen. Einfach zack, bumm, drüber.
Und zwei Minuten später direkt wieder das Mountain Gel hintergehauen.
Hallo. Und der muss ja wohl, das habe ich nicht gesehen, aber was hat Bocky erzählt, er hat irgendwie relativ am Anfang, hat er sich so irgendwie so viele Gels, wie es irgendwie wie er bekommen hat, an der Verpflegungsstelle genommen, alle aufgerissen und einfach alle reingedrückt. Ja, der Typ ist einfach
der norwegische Hammer.
Ja, ich war ja gestern vor Ort beim Ironman Frankfurt und ich muss sagen, es gibt logistisch, es gibt keinen beschisseneren Ort für so einen Schwimmstart, für ein Event mit 3.000 bis 4.000 Leuten wie diesen Langener Waldsee. Das ist ja wirklich eine reinste Vollkatastrophe. Das ist wirklich einfach nur Kacke.
Ja, ich bin ja mal beim Frankfurt City Triathlon gestartet. Das ist so ähnlich. Also da schwimmst halt auch da und fährst dann halt auch in die Stadt. Nur dann fährt man halt nur in der Stadt quasi Runden. Vor 3 Jahren mit Nico war das. Und das war auch schon irgendwie ein Krampf. Also dann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es da gemacht haben. Also ich meine, dadurch, dass ich in Darmstadt wohne, ging das dann irgendwie, dass dann irgendwer aus Darmstadt uns da hinfahren konnte. Aber irgendwie war das auch schon alles nervig. Dann ist ja da die ganze Straße noch gesperrt, wo man quasi aufsteigt und den ersten Kilometer fährt man quasi ja noch am See da entlang. Und das war irgendwie auch schon ja irgendwie ein riesen Aufwand logistisch und auch als Athlet schon echt nervig. Und ich meine, als Betreuer jetzt ja in dem Fall, ja, wird das jetzt ja meistens dann nicht einfacher, sowas.
Ja, nee, wir haben so eigentlich unser ursprünglicher Plan war, ich war mit Rups der Best hier mit Ruben aus Hamburg unterwegs, unser eigentlicher Plan war, komplett alles nur mit Fahrrad zu machen, also Auto auch zu Hause zu lassen. Dann hat es aber so geschüttet, wo wir um 3:30 aufgestanden sind, dass wir spontan umgeplant haben und doch so eine Rad-Auto-Kombi gemacht haben. Und dann haben wir so 3 Kilometer weggeparkt und sind dann im strömenden Regen mit dem Rad halt hingefahren. Das hat schon alles gepasst, das ging alles. Aber einfach, also logistisch mit dieser einen Zufahrtsstraße dahin und die ist halt komplett gesperrt, weil das dann Radstrecke ist. Und das ist auch ein ganzes Stück ja davor, so ein bisschen über 1 Kilometer. Das ist einfach Kacke. Das ist nicht geil. Das war einfach irgendwie blöd. Da hat es ja in Strömen geregnet. Das war wirklich absolutes Ekelwetter. Und da hat Iron Man mal wieder, da haben sie den Vogel mal wieder abgeschossen, wo ich wirklich dachte, es ist müde, sich darüber aufzuregen. Aber folgende Situation. Es gab so ein VIP-Zelt, keine Ahnung. Es gab so ein Zelt. Und das war relativ leer, da war nicht viel los und so ein paar Athleten waren da drinnen, weil halt Unterstellen, Aufwärmen, Sachen ablegen irgendwie, weil es draußen geschüttet hat und so. Und so ein paar, alle Fotografen, Videografen und Co. Und dann wollten wir da auch reingehen, also mit Flo. Und dann hieß es, nee, also nur die Top 10 dürfen da rein. Und dann sind im gleichen Augenblick hier so links und rechts so YouTuber und Influencer an uns auch vorbei da reingegangen und alle möglichen Trainer und keine Ahnung was. So, also alle Leute durften da irgendwie rein. Das Zelt war halb leer, da war Platz ohne Ende. Und ganz viele andere Athleten haben sie nicht reingelassen, weil sie gesagt haben, nur die Top 10. Und dann, also da geht es mir jetzt um die Grundsätze, ums Grundsätzliche. Das sage ich, da ist mir der Kragen geplatzt. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr hier schon wieder mit zweierlei Maß misst, dass die Top 10 Athleten, weil die ja quasi für euch was Besseres sind, dürfen da rein. Die haben dann auch noch irgendwie 3-4 Betreuer mit dabei. Ist ja alles ja völlig in Ordnung. Und so, der ganze Rest, den lasst ihr nicht rein, weil. Aber war alles leer da drin. Da war Platz ohne Ende. Und dann war da wirklich ein sowas von stockarroganter, unfassbar unfreundlicher, der vor mir stand. Wirklich, es war wie man da kommuniziert hat, es war ekelhaft. Dann habe ich ganz ruhig gesagt, hey, es kann doch nicht sein, dass ihr die Athleten, um die es doch eigentlich irgendwie hier geht, so, dann hier jetzt nicht reinlasst. Und da ging es jetzt nicht um den Athleten, mit dem ich irgendwie dabei war oder sowas, sondern das war dann einfach eine persönliche Sache von mir, weil da ging es mir einfach ums Prinzip, dass ihr die nicht reinlässt und hier alle anderen möglichen Leute können hier reinspazieren ohne Ende und so, aber ihr lasst dann die Athleten draußen im Regen stehen und dann, also wirklich, guckt man mich 2 Sekunden an, schweigt und dreht sich einfach weg und geht. Es ist jetzt schwer, irgendwie das verbal zu verpacken, so, aber es war in dieser Situation einfach so, dass ich mir dachte, ey, was seid ihr für Leute? Welche arrogante Attitude legt ihr hier an den Tag? Was ist das hier? In einer Art und Weise, wo ich echt dachte, ach, Iron Man. Och, dann sprecht doch einfach normal miteinander. Also dann gebt mir eine normale Antwort, aber da hat es mir schon gereicht für den Tag. Das war einfach wirklich einfach nur ekelhaft, wie die damit umgegangen sind.
Ja, also ich meine, ich war ja vor 2 Jahren am Start und ich muss sagen, ich fand es vor Ort eigentlich eher positiv. Also so, es gab eigentlich einen krassen Pro-Support, der uns überall rumgefahren hat. Und ich habe jetzt nicht dergleichen irgendwie so vor Ort erleben dürfen. Aber schon crazy. Also
ja, es ist ja wie immer und überall, es wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. So, ja. Es wird Leuten verboten, also Begleitpersonen von Pro-Athleten wird verboten, dass sie mit dem Profi-Shuttle zum Schwimmstart mitfahren. Und was ist dann im Profi-Shuttle? Von den Top-Athleten sitzen dann doch wieder alle Leute mit drin. Aber davor, am Tag davor ist es auf gar keinen Fall möglich, dass irgendwelche anderen Leute da mitfahren. So, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, so, also entweder, so irgendwo gleiches Recht für alle. Also kein Mensch ist doch besser als der andere. So. Das geht halt nicht. Und sowas, wirklich, Ungerechtigkeit lässt mich ausrasten. Da drehe ich durch. Und sowas nervt mich.
Ja, eigentlich hat Iron Man immer eine ganz coole Policy gehabt, dass es wie so einen extra Pro-Bereich gibt. Und wo dann auch, weiß ich, eine Toilette für alle und sowas. Und wo man dann auch nur als Profi dann reingekommen ist. Und da gab es eigentlich, ich meine, klar, so mit diesen ganzen Shuttles, aber ich meine, das ist natürlich auch wieder ein Infrastrukturproblem, ne? Also jetzt auch gerade, wenn da irgendwie 88 Leute sind, wie kriegt man das dann doch irgendwie alles gemanagt, ne? Es wird natürlich nie fair ablaufen.
Nein, es geht mir einfach darum, dass sie sagen, Top 10 hier dürfen, also so, ja, die einen werden so behandelt und ihr vier, für euch haben wir nichts übrig, ihr müsst jetzt hier im Regen stehen bleiben, obwohl hier drinnen, wie groß war das, keine Ahnung, das war riesig, das war groß genug, hier drin ist Platz ohne Ende, irgendwie Leute, die YouTube machen und auch irgendwie manche Age-Grouper, die halt irgendwo ein Band abgestaubt haben, keine Ahnung, das ist alles okay, aber ihr müsst hier im Regen stehen bleiben, weil für euch haben wir nichts übrig. Sowas ja. Finde ich einfach ekelhaft. Und dann wirst du da auch noch so.
Ja, es ist halt dieses bekannte Fingerspitzengefühl, ne? Also gerade wenn die Situation halt so ist mit Regen, dann muss man vielleicht mal auch die Policy ein bisschen auflockern und in dem Fall dann ja auch, weiß ich, naja.
Naja, weiter im Text.
Weiter. Ja, hast du schon angesprochen, ne? War nicht ganz so geiles Wetter.
Boah, ey, Wetter war wirklich, es war Freitag, Samstag, echt geiles Wetter, aber schon sehr heiß und dann hat's den Sonntag, ey, der ist so ins Wasser gefallen. So ein Siffwetter. Langener Waldsee, auch komplett düster, dunkel, Wolken verhangen, da war so gar nichts, es war eine graue Suppe.
Bäh. Ja, ich weiß gar nicht, wir haben ja vorhin mitbekommen, ich meine, Mika, du hast ja den internationalen Livestream gesehen, ich habe den HR-Livestream gesehen und gerade so mit dem Wetter, dadurch, dass in dem HR-Stream am Anfang keine Helikopter fliegen konnten, also dementsprechend gab es auch keine Bilder vom Helikopter, war halt wirklich die ersten 2 Stunden, hat man dieses schlechte Wetter auch 1A ins Wohnzimmer übertragen bekommen. Also gefühlt hast du alle 30 Sekunden einen Lappen an der Kamera gehabt, der wieder die Tropfen da entfernt hat. Also es war schon, oh, es sah schon richtig eklig aus. Und irgendwie hat es ein bisschen auf die Stimmung, also man hatte so das Gefühl, so dieses Einzige, wo es so richtig krass geknistert hat, war, als die Age-Grouper gestartet sind mit diesem Isländer-Gruß da, whatever. Das war wirklich eine krasse Aufnahme. Aber die anderen Aufnahmen, die man so gesehen hat, die waren so total durch das Wetter beeinflusst, eher so ein bisschen trist.
Es war vor Ort, aber auch nicht anders. Also ich habe ja nach Challenge Rot, habe ich ja so erzählt, dass das ja so einen so auflädt und das was mit einem macht und irgendwie emotional geil ist und die Stimmung cool ist. Und das war irgendwie da gar nicht so. Es lag einfach halt wirklich, glaube ich, am Wetter. Weil so an sich ist mit diesem Strand außenrum ist das ja schon cool. Ja. Also das ist ja schon eigentlich eine geile, optisch dann irgendwie eine geile Location mit diesem Strandberg, wie so ein kleines Stadion dann. Aber es war wirklich so, es ist so gar nichts passiert in mir, wo dieser Startschuss ging. Es war einfach nur buff, los. Ja, okay, komm Ruben, wir müssen losradeln, sonst kommen wir zu spät.
Ja, ja, ich meine, es wirkte halt kühl, also jetzt und nicht halt auf das Wetter bezogen, wie du erst noch gefragt hattest, sondern halt so die ganze Stimmung. Irgendwie wirkte es jetzt nicht so, als ob da jetzt nicht so alles komplett on fire wäre, so, sondern ja, halt diese, ja, so eine gewisse Kühle irgendwie. Weiß ich nicht, schwierig zu beschreiben.
Andererseits, wenn der Mensch halt irgendwie einen Überlebensdrang hat und in dem Moment eigentlich nur ins Warme will, wie soll der dann gute Laune haben? Also, und ich meine, es sah ja wirklich eklig aus. Und wie gesagt, im Fernsehen kommt es ja immer noch viel harmloser rüber, wie es dann irgendwie in echt ist. Ich meine, hier war schönes Wetter, aber da so in der Grütze stehen, das ist halt irgendwie Mist.
Ich kann nicht beruhigen. Ich
weiß gar nicht, wie warm war das denn morgens? Ich meine, Start war ja 6.25 Uhr. Wie warm war das? War das da? Ich meine, man hat viele Regenjacken gesehen, aber auch so gefühlt,
es hat jetzt war nicht kalt. Kurze
Sachen an.
Es war nicht kalt, es war eher so ein bisschen dampfig schwül irgendwie. Also ich hatte eine Radhose an, eine dünne Überhose, ein Radtrikot und so eine dünne Softshelljacke wegen dem Regen drüber. Und die Jacke habe ich auch mal ausgezogen, wenn es nicht geregnet hat. Also es war schon warm so an sich, aber jetzt nicht so warm wie die Tage davor, aber es hatte in der Früh schon 20 Grad auf jeden Fall.
Naja, und Wasser war ja, glaube ich, 26 oder
ja, was, ne? Ja, 26.
Ist halt auch wirklich schon eklig. Es ist wirklich eklig. 26 Grad ist schon richtig eklig zu schwimmen.
Ja, kann ich nicht mitreden.
Baden auch. Baden ist eigentlich ganz geil, ja.
Ja, aber das mit dem Regen hatte halt auch einen riesengroßen Einfluss auf das ganze Radfahren. Es war wohl so unglaublich schmierig und rutschig überall. Es sind bestimmt 20 Leute gestürzt, die sind alle, hast sie abgemäht, wie die fliegen. In der Kurve, wo Christian Hogenhauck gestürzt ist, sind wohl als einer nach dem anderen rausgefallen. Also muss richtig,
ja,
richtig.
Das sah auch echt krass aus. Also hast du das Video davon gesehen bei Instagram?
Ja.
Es ist ja wirklich der lenkt ja minimal ein und liegt schon auf der Fresse.
Also das ist Freunde von mir standen direkt an der Kurve und wir waren 5 Minuten, nachdem Christian da vorbeigefahren ist, auch an der Kurve. Und die haben alle erzählt, die fahren so langsam herum und trotzdem haust sie alle weg. Mhm. Es war richtig übel. Und auch in der Stadt, zum Beispiel Flo Angert, Flo ist einfach nur mit 45 komplett schnurstracks geradeaus gefahren. Es war keine Bodenwelle, keine Pfütze, gar nichts. Und dann war zack, Vorderrad weg. Aus dem Nichts. Und 2 Minuten später an der genau selben Stelle, Franz Löschke, zack, Vorderrad weg. Lag auch da. Dann ist Franz Helm gebrochen. Bei Flo war das Rad kaputt. Deswegen konnte er dann auch nicht weiterfahren. Dann hat Franz Flo's Helm genommen. Also Flo hat Franz einen Helm gegeben, dann ist Franz mit Flo's Helm die 2. Runde gefahren, um weiterzumachen. Und dann kamen noch 2 andere, die auch an der Stelle gestürzt sind. Und alle meinten, es war so extrem rutschig, auch teilweise, wenn sie in Wiegetritt gegangen sind. Das Hinterrad links, rechts durchgegangen, es war wie ein Schmierfilm. Und wenn man sich Videos anguckt, wie die auch manchmal nach einer Abfahrt auf eine Kurve zufahren, die tragen ihr Rad in die Ecke. Also es muss richtig, richtig krass gewesen sein.
Ja, und da hat es dann. Erstmal eine krasse Story mit Franz und Flo. Aber diese Stelle, wo du am Ende diese letzten 5 Kilometer wieder reinfährst, die ist auch wirklich eklig. Du fährst ja Tendenz immer runter und du bist da wirklich schnell und dann hast du ja diese ganzen Straßenbahnschienen noch. Das ist relativ eng. Oh, in der 2. Runde ist es halt auch Mord und Totschlag. Also in der 1. geht es ja dann, weil du dann zumindest nicht die Age-Gruppe hast. Aber das ist so unübersichtlich da alles. Und ich meine, da fährt ja parallel irgendwie noch eine Straßenbahn da so drin. Und boah, wie gesagt, ich fand das voll unangenehm, da runterzufahren. Und als ich da gestartet bin vor 2 Jahren, da hat es, ich weiß gar nicht, ich kann sogar sein, dass morgens auch ein bisschen feucht war, aber da hat es auf jeden Fall nicht geregnet. Oder hat es da geregnet? Weiß ich schon gar nicht mehr. Aber
ja, auf jeden Fall hat es dadurch irgendwie das Radfahren ja echt so ein bisschen, was heißt beeinflusst, aber Flo meinte auch, dadurch, dass man immer so das Rad so krass um die Kurve getragen hat, hat die Gruppe auch, hat das nie so wirklich so richtig funktioniert, weil dann ist es wieder komplett zusammengerollt, dann ist man wieder losgefahren und wieder alles zusammengebremst auf eine Kurve zu und das war dadurch halt super unrhythmisch und ist nie so richtig ins Laufen gekommen und war einfach irgendwie schwierig.
Flo war ja in der Verfolgergruppe, oder? Mit
Umfeld,
genau. Maurice und den anderen Deutschen.
Boah, wir waren da alles. Ja, in der 1. großen Verfolgergruppe.
Ja.
Es war dann irgendwann Christian vorneweg und Willi Hirsch. Hogenhaug und Willi Hirsch. Und dann gab es ja so eine zweite ganz große Gruppe.
Der Hogenhaug ist ja mit Patrick aus dem Wasser gekommen und der hat die 1,5 Minuten krass, innerhalb von 20 Minuten zugefahren.
Ja,
Ich meine, Willi war ja vorne und dann ist der Hogenhaug, dann irgendwann hat er seinen Move gemacht zu ihm nach vorne. Und ich meine, der Hogenhaug ist halt einfach alleine, hat er das gebridged. Also der war ja, ich glaube, irgendwie 10 Sekunden vor Patrick oder ist er sogar kurz hinter Patrick aus dem Wasser gekommen. Auf jeden Fall war das so eine Range und der hat dann irgendwie 2 Minuten halt einfach mal zugefahren. Und halt auch so mega schnell, ne? Also wann war der dran? 30 Kilometern? 40 Kilometern?
Also ich stand
auch direkt durchgezogen.
Ja. Also ich stand bei Kilometer 30 auf diesem Kopfsteinpflasterberg und da war Christian, kam er eigentlich als erster in der Gruppe hoch und dann habe ich das erst nicht glauben können und habe dann auf den Bildern nochmal wirklich hingezoomt danach. Oh, das war er wirklich. Und da muss er dann irgendwie auch gleich weggefahren sein.
Ja, ein bisschen später. Also Willi, das fand ich hier brutal. Willi halt einfach alles von vorne irgendwie gut gewechselt und dann erste Langdistanz, also der Willi Hirsch und erstmal vorweggefahren und den Vorsprung ausgebaut auf über 1 Minute und dann ist er da halt so rumgegondelt. Und ich dachte so, krass ey, jetzt muss man erstmal so durchziehen. Und ich meine, er hat sich dann schon ja auch lange gehalten. Also der war ja auch, glaube ich, bis Kilometer 30 oder so noch in der Range Top 5, Top 6 oder bis zum Halbmarathon, bis er dann ein bisschen hops gegangen ist. Aber das war schon irgendwie krass. Und als dann halt von hinten dann der Hogenhaug, die beiden vorne zusammen, war schon erstmal War schon auf jeden Fall ein Bild, was er sich irgendwie zu Hause auch hinhängen kann.
Ja, ist so. Man stellt sich, also ich finde dann irgendwie, es ist vielleicht nicht einfach sogar smart und schlau, auch so aus, ja, so aus Vermarktungsperspektive und keine Ahnung was, wenn man bei der ersten Langdistanz Heimrennen in Deutschland mit großer Aufmerksamkeit die Chance hat, einfach vorne wegzufahren, auch wenn man vielleicht weiß, ja, geht vielleicht nicht gut aus, aber ob ich jetzt dann den 13. bis 15. Platz mache mit einem Rennen, wo mich keiner mitkriegt, oder halt dann irgendwie, weiß nicht, was ist geworden, ich habe es vorhin vorgelesen, 20. irgendwie.
Ja, der ist noch ganz schön zurückgefallen.
Als ob ich ein 20. werden, aber mal vorne meine Nase in den Wind halt und mal viel Aufmerksamkeit kriegt, ist es vielleicht ja gar nicht so blöd.
Jein, also wäre natürlich interessant zu hören, was so seine, was er sich als Ziel gesetzt hat. Aber ich denke, er vom Athletentyp und von seinem Stärken-Schwächen-Profil wäre auf jeden Fall einer von denen gewesen, die um die 6 Plätze für Kona hätten mitkämpfen können. Also ich glaube, der letzte Platz hat,
Platz 9,
glaube ich, der Finn große Fräse,
ja,
bekommen. Und in der Range hätte ich ihn schon auch eingeschätzt. Also das wäre schon durchaus auch möglich gewesen, gerade wenn es halt so viele Plätze gibt und schon so viele qualifiziert sind und dann auch rausfallen. Dementsprechend ist es dann natürlich immer die Frage, was ist dann so die Zielstellung? Also ist die Zielstellung möglichst viel Aufmerksamkeit generieren oder ist die Zielstellung halt ein möglichst gutes Rennen zu machen? Und der Willi hat ja so viel, also der hat ja, weißt du, der kann ja nicht nur schwimmen und Radfahren, der läuft ja auch richtig stark. Also der hat ja auch die Möglichkeiten gehabt, da auch gut zu performen. Also wenn man jetzt eh weiß, okay, ich laufe jetzt hier 3:10 und viel schneller geht nicht oder 3 Stunden, dann ist das wahrscheinlich eine Idee. Und dann hätte ich das auch jedem geraten. Aber der Willi, ich meine, der hat letztes Jahr ja, glaube ich, 2 oder 3 70-3 Rennen noch gewonnen hinten raus oder ist auch hier in Nocke, was ziemlich gut besetzt war, auf dem Podium gewesen. Also der ist ja schon einer von den Athleten, den man auf jeden Fall quasi, ja, der hätte sich qualifizieren können.
Ja, und er lag ja auch lange auf Kurs. Also letztendlich ist dann ja erst in der letzten Laufrunde hat das dann quasi verloren. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass er im Rennen da so aktiv drüber nachdenkt. Also bestimmt hat er vorher schon gedacht. Also dass er als Erster aus dem Wasser kommt, das habe ich hier noch zu einem Kumpel gesagt, so ziemlich sicher.
Und da waren sich alle einig.
Ja, und ich meine, dass er dann so losfährt, ich glaube jetzt nicht, dass er in dem Moment dann da Vermarktung oder sowas groß nachdenkt, sondern
natürlich denkt man dann da, glaube ich, nicht drüber nach, aber wenn man die Chance hat, dann da vorne wegzufahren, dann let's go.
Ja, also mach's, genau, also ich glaube schon, dass er in dem Moment immer noch ans Gesamtergebnis gedacht hat oder da zu 100%. Und ich meine, ganz ehrlich, so mit der Gruppendynamik und so, wer weiß, vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, konnte sich erstmal selber an die Strecke da gewöhnen, quasi ohne da in der Gruppe wen zu haben oder dass ich dann vorher, wenn direkt vor dir jemand auf die Fresse fliegt, ist ja auch immer ein höheres Risiko und so. Also ich fand es eigentlich echt ein richtig cooles Rennen von ihm. Und ja erste Langdistanz war schon echt sehr stabil.
Ja, und so ein alter Tipp ist ja, vorne ist ja die Kamera, also A, für uns Fernsehzuschauer, aber natürlich auch für den Athleten, ne? Das ist, hat ja auch nicht unbedingt einen Nachteil, wenn ein Motorrad um einen rum ist. Sagen wir das mal so. Also vielleicht ist es ja auch so, dass man dann ja nicht unbedingt so viel mehr Energie verbrät, wie man vielleicht das hinten macht. Und ich meine, klar, ja, hat er gut gemacht. Aber dann kam the big boy, Christian, also der Hogenhauk, und hat es noch besser gemacht.
Ja, den habe ich hier noch gesehen. Der war noch hier bis zum 8.8.
Ach stimmt, hast du letztes Mal erzählt, ne?
Ja, einmal kurz beim Laufen gesehen. Wir wollten eigentlich auch noch zusammen Rad fahren, aber es hat dann nicht mehr geklappt. Aber da meinte er schon, dass er auf dem Rad da was machen will. Und ich meine, letztendlich ist er auch aufgegangen. Also hat die Kona-Quali geholt, das war auch sein Ziel. Meinte er hier, also er geht da ganz klar hin wegen Kona-Quali. Er meinte noch, er schätzt, dass ein Top 15 reichen wird. Aber war dann ja gar nicht so. Ja, aber ich meine, trotzdem geholt und gutes Rennen gemacht, würde ich sagen. Jetzt trotz des Sturzes, ja, hat er, glaube ich, noch 3 Minuten in T2. Also schon echt ordentlich. Und dann noch sauber einigermaßen zu Ende gebracht.
Ja, und halt so auf die Patrick-Gruppe ja, glaube ich, 12 Minuten oder so.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, was hatten die? 3 Minuten hatten Blumenfeld und so am Ende?
Ja, oder hatte 3 Minuten Ruben als Zweiter.
Ja, Ruben war fast schon, der ist fast schon mit den anderen losgelaufen, das war nicht mehr so viel. Ja, lass es 3 Minuten gewesen sein.
Ja, plus minus.
Was wieder krass war, also ich meine, was so ein bisschen da auch reinspielt, du hast ja gesagt, eventuell reicht Platz 15. Also es waren ja mehrere noch da, also gerade wieder das, was ich ja auch schon ab und an gesagt habe. Und ich weiß auch wirklich nicht, woran es liegt, egal ob Rot oder Frankfurt, wenn halt irgendwelche aus Übersee kommen, die man ja schon auch, also die irgendwie krasse Athleten sind, die schaffen es halt irgendwie nicht, ich weiß auch immer noch nicht wieso, nicht zu delivern. Also sei es ein Trevor Foley, sei es ein Sam Long oder Jackson Laundrie. Also es waren ja schon wieder eine ganze Ecke an Athleten da, die ja zu keiner Zeit in dem Rennen irgendeine Rolle gespielt haben. Also ich meine, klar, sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Also ich glaube, Jackson Laundrie war das mit den 4 Flaschen, oder? Oder war das der Foley?
Ich weiß nicht, von wem das Rad war, aber es...
Aber einer von den beiden, ist es gewesen. Aus. Genau, der ist ja eher in Erscheinung getreten, weil er sich halt 4 Flaschen auf seinen Oberlenker geschraubt hat. Und man hat es auch, Sebi hat auch ganz gut in der HR-Übertragung davon gesprochen. Also das ist wirklich optimal, allen Raum zwischen Körper und Fahrrad halt ausgefüllt haben. Also es war sogar so, dass gefühlt die Flaschen haben sich immer nach rechts und links bewegt, als der Athlet da drauf saß. Ist schon irgendwie... muss, glaube ich, eine Regel her. Also, ich meine, Simon, du hast es ja vorhin auch gesagt, das wäre mal wirklich spannend gewesen, wie man die vordere, untere Flasche eigentlich greifen kann, wenn da drüber noch 2 Flaschen sind und 1 dahinter, oder ob das dann vielleicht auch nur aus aerodynamischen Zwecken mal eine Flasche dahin gemacht
hat. Nein, also ich glaube, er hatte wirklich den reinen, seine einzige Motivation dazu war einfach, mehr Flüssigkeit mitzunehmen. Ich glaube, es hatte nichts mit... Das hat nichts mit Aerodynamik und irgendwelchen Sachen zu tun. Nein, auf keinen Fall.
Andererseits, wie gesagt, also ich denke halt, der Erste, der sowas macht, der soll ja auch dafür belohnt werden. Ich meine, jetzt muss man sich halt hinsetzen und zu sagen, wollen wir, dass unser Sport so
Aber auch endet. Da wieder, also jetzt muss ich schon wieder so meckern und wieder so negativen Kack hier mit reinbringen. Auf der einen Seite wurde beim Check-in am Samstag von den Kampfrichtern ganz extrem an dieser Canyon-Finne hinten rumgemeckert, also an diesem Flaschenhalter, Frodo seit letztem Jahr fährt. So, ach, was tut ihr uns hiermit an? Und es war wirklich so kurz vor, kommst du nicht rein damit? Und auch so an ein paar Cockpit-Sachen, die einfach Herstellersache sind und die festgeschraubt sind und so. Da war es wirklich, es war kurz vor knapp, dass man damit nicht reinkam. Und dann sehe ich sowas und denke so, hä? Also, so,
ja, es ist halt irgendwie, es fühlt sich irgendwie so komisch an, weil in Rot haben wir halt eine komplett andere Problematik gehabt. Und jetzt ist die Regel so, es wird auf was komplett anderes geachtet. Wenn du jetzt sagst, halt hinten die Finne ist auf einmal das, was... worüber gemeckert wird. Also es ist so, ja.
Also ich habe ja letzte Woche schon mit jemandem zum Thema Kampfrichtertum und Regeln und sowas aufgenommen. Wir haben natürlich auch viel über dieses Thema gesprochen. Die Folge wird die nächsten Wochen irgendwann kommen. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, zu dem Thema, es gibt keine eindeutige, klare Meinung und Richtlinie. Es ist Ermessenssache. So, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Von dem her wird das weiterhin, es wird weiterhin für spannende Diskussionen sorgen, was diese Themen betrifft. Also, da sehe ich keine Einigung kommen.
Andererseits, ich meine, wir sind ja dann doch eher ästhetisch unterwegs, ne? Also, ist jetzt das schöner oder sind 3 Flaschen im Einteiler schöner?
Ja.
Also, was wollen wir?
Ja.
Ich habe zum Beispiel heute in einem Instagram-Post von Tom Bishop gesehen, der hat hinten an der Arschrakete 2 Flaschen, aber nicht nebeneinander, sondern übereinander, und die untere ist eine Aeroflasche, also auch wie so eine Finne.
Hm.
Ja, hat,
dann kannst du mir nicht erzählen, dass du da hinten eine Aeroflasche wegnimmst und wieder reinklickst.
Aber hat der Joe Skipper nicht sogar 2 Aeroflaschen dahinter,
so nebeneinander? Ja,
Oder nochmal zwei drüber? Schon vier?
Zwei über.
Auf jeden Fall zwei sind nach hinten, oder?
Ja.
Naja.
Ja.
So, aber es wurde aber auch noch
geladen. Hat sie mir nichts gebracht, so in dem Rennen, können wir jetzt ja schon mal vorwegnehmen.
Ja, und das mit auch den, nicht schneller, ne?
Das mit den Amis ist echt eine interessante Frage. So, was ich mir auch manchmal stelle. Und ich glaube, das Einzige, was ich halt echt glauben kann, ist einfach so die Dichte im Schwimmen. Dass es da halt einfach dann anders abgeht. Und dass du da mit Gruppendynamiken und so einfach dann ja nicht so die Chance hast, von hinten nach vorne vorzufahren, weil in den USA, ich habe das letztes Jahr relativ viel analysiert, so weil ich da in Augusta gestartet bin, habe ich so vorm Rennen relativ viele Ergebnislisten halt von dem Jahr halt angeschaut bei den US-Rennen und du hast immer echt ein schlechtes Schwimmniveau einfach. Und dann kommen halt viele, auch so aus der zweiten, dritten Reihe Profiathleten, mit eben einem Trevor oder mit einem Sam dann raus. Und natürlich können die auch was so und fahren dann erstmal 30, 40 Kilometer mit denen mit. Und irgendwann platzen sie da halt ab, entweder auf dem Rad oder spätestens dann beim Laufen. Während du hier in Europa gefühlt, würde ich sagen, halt schon einfach ein höheres Schwimmniveau hast. Und da hast du eben diese Athleten weiter vorne, die halt da erstmal mitfahren. Und dann ja halt die Athleten halt vorne davon stärker profitieren und dann so ein Sam Long halt ja mit Athleten rauskommen kommt, die ihm halt dann nicht irgendwie helfen können auf dem Rad. Ja, das ist so eigentlich meine einzige Erklärung, aber so hundertprozentig ja sicher bin ich mir irgendwie auch nicht. Also, aber ist schon echt auffällig, ne?
Und ja, was ist mit dem Thema Bike Handling und Co.? Wenn man sich mal Strava-Files von Sam Long anguckt, wenn der zu Hause trainiert, fährt er 3 Stunden geradeaus, biegt links ab, fährt nochmal 4 Stunden geradeaus und fährt das gleiche wieder geradeaus zurück. Und jetzt an so einem Regentag wie gestern in Frankfurt, wo es schon viel durch Ortschaften geht, es geht durch die Stadt. Du hast also, es hilft dir, glaube ich, schon, dass du, wenn du technisch, vor allem wenn du alleine auf der Jagd bist, irgendwas aufzuholen, hilft dir ja schon, irgendwie, dass du technisch irgendwie vielleicht fit bist. Ist das auch ein Thema?
Ja,
ist die Strecke in Frankfurt
aber,
so?
Ja, genau. Also ich meine, die US-Rennen sind schon einfacher, grundsätzlich ja, aber ganz ehrlich, in Europa hast du jetzt auch wenige Rennen, die jetzt so crazy technisch, sage ich mal, sind, wo man jetzt richtig viel gewinnt, würde ich sagen. Also vielleicht ist das, also ich denke, klar spielen da mehrere Faktoren mit rein, aber ich glaube so der technische Faktor ist jetzt bei den meisten Rennen zumindest nicht so entscheidend.
Ja. Gut, ja, ich finde es wurde auch total schwierig. Oder die kriegen es halt einfach nicht hin. Denen sagt halt niemand, wie man so mit Jetlag umgehen kann oder so.
Oder das, ja.
Also so, dass die, also ich meine, Sam Logan war sicherlich jetzt hier auch der Ausnahmefall, der irgendwie dann 4 Tage vorher erst entscheidet und dann dahin reist.
Na, wie das war auch schon immer, vorhin in Italien.
Okay. Er ist gar nicht, ich dachte, er ist irgendwie rübergeflogen mit allen drum und dran.
Nee, der war bei seiner... Bei den Eltern von seiner Frau oder Freundin, okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Und da ist er auch technisch gefahren, also da ist er auch relativ technisch anspruchsvoll. Also die Ausrede zählt bei ihm zumindest nicht. Ja, keine Ahnung.
Ist ja gut.
So, mein dritter Anlauf. Es wurde ja auch noch gelaufen in Frankfurt. Bis jetzt sind wir noch im Wechselzelt. Da sind ja auch ein paar Sachen passiert im Wechselzelt, ne? Also Patrick packt die Kühltruhe aus und holt seine Schuhe da raus. Das ist auch wieder mal wieder was Neues, was man sieht. Ich fand es auch geil, man hört es in der YouTube-Zusammenfassung von der Sportschau, hört man es ganz gut, dass Patrick packt seine Schuhe da irgendwie aus und macht seine Eisbeutel weg und alles. Und dann fragt Ralf Scholz ihn so, Patrick, irgendwie bei dir alles in Ordnung? Nein! Es war sichtlich erkennbar und auch zu hören. Er war mit der Ausgangslage nicht zufrieden.
Es war auch im Livestream war das, also das Interview war live. Also so, das habe ich noch gesehen.
Okay.
Im Wechsel. Ja, also ich habe es gesehen und ja, ich meine, klar, was soll er sagen? Er ist maximal kacke bis dahin gelaufen. Ich meine, man sieht es ja ganz gut am Schwimmstart, woran es gelegen hat. Also er stand zwar erste Reihe, aber wird halt auf den ersten Metern direkt durchgereicht, weil er da halt, keine Ahnung, man kann natürlich nur schwer vermuten, woran es gelegen hat. Schlussendlich konnte er sich da natürlich nicht durchsetzen, weiß ich nicht, ob andere da schuld dran sind oder wie auch immer. Es ist halt immer eine doofe Situation bei so einem Schwimmstart. Und wenn du dann irgendwie sechste, siebte Position bist und alle vor, dann kommst du halt, wenn du, der ist ja auch relativ mittig gestartet, kommst du halt auch einfach nicht mehr nach vorne. Und dann bist du halt da, wo er gewesen ist. Hab mich gewundert, dass er noch nicht mal in der Gruppe so um Franz gewesen ist, also die dann ja nochmal, ich glaube, 1,5 Minuten davor waren. Also, weil da hat man ja eigentlich schon auch die Möglichkeit mit seinen Schwimmskills da halt auch vorzuschwimmen. Also, dass dann vorne nichts mehr geht, ist klar. Aber so weit hinten, das hat mich dann
schon überrascht. Er hatte ja jetzt auch schon immer wieder Rennen, wo er richtig gut vorne mitgeht, also nicht ja, ganz vorne, aber ja, wo er wirklich in der Mix war nach dem Schwimmen.
Ja, ist einfach top aussah. Teilweise irgendwie Hawaii 2019, da ist er mit irgendwie Raketen mitgeschwommen, wie auch immer das geklappt hat. Also so, also der kann ja richtig gut schwimmen. Also daran kann's ja nicht liegen. Ich meine, klar, dann irgendwie mit Rot im Hinterkopf, das macht natürlich auch etwas mit einem, dass man da, als er da was abbekommen hat, ob da irgendwie was noch drin ist im Kopf und das irgendwie wie so ein Déjà-vu gewesen ist. Schlussendlich darf sowas nicht passieren. Ich meine, das hat er ja auch selber so gesagt. Und dann halt 4 Minuten Rückstand, hoffnungslose Ausgangssituation. Er hat dann ja schon auch die ganze Zeit probiert, etwas zu machen. Hat ja relativ lang sich ja noch im Rennen halten können, so von den Abständen. Und dann ist es halt so, wie so häufig, gerade in der letzten Stunde, in den letzten 1,5 Stunden halt einfach, ist es halt relativ krass angestiegen. Und wenn man dann halt mit 13 Minuten Rückstand irgendwie startet und 10 Minuten auf dem Blumenfeld, boah, ich glaube, da ist man schon auch ein bisschen pisst. Ja, da kann halt auch die Kühltruhe in dem Moment dann irgendwie wenig helfen. Ich fand das auch, so krass, so, wenn man das so betrachtet. Ich meine, Adidas gibt da so viel Gas. Und schlussendlich ist ja der ganze Werbeeffekt dadurch halt auch so ein bisschen verpufft. Ne? Also hätte er gewonnen, wäre das Thema schlechthin gewesen. Und jetzt finde ich, ist es eher so eine Randnotiz
dann
gewesen.
Dann checkt jeder seine Schuhe gekühlt ein in Zukunft.
Ja, also ob man es jetzt gut oder schlecht finden soll, ist natürlich noch was anderes. Ich war erstmal dahingehend positiv überrascht, ich habe ja gedacht, nach Rot, es kommt halt irgendein Schuh, der den Regeln nicht entspricht, in dem Sinne davon, dass der vielleicht von der Stack High oder so nicht mitspielt. Also dass der halt dann irgendwie 60 Zentimeter hat oder sowas. Jetzt hat es ja den Anschein gemacht, als ob es der Schuh ist mit einem anderen Material. Und dieses Material, dessen Performance wird halt beeinflusst durch diese Kühlung, weil im Fernsehen haben sie gesagt, dadurch ist es halt noch reaktiver, also sprich kann die Energie noch weiter oder noch besser in Vortrieb umwandeln. Ja.
Ich finde es grundsätzlich erstmal spannend, dass dann da was, also dass da wieder neue Sachen mal erstmal kommen. Und ja, neue Sachen nicht nur sich um Flaschenhalter und irgendwie Cockpits drehen, sondern das ist ein Thema Laufschuhe, immer mal auch irgendwie mal wieder was kommt, was Neues. So, oh. Und nicht einfach nur der Schuh halt höher wird oder mehr Schaumstoff oder keine Ahnung was, sondern ich fand es erstmal, also ich war da positiv amüsiert, sag ich mal. Ich fand es cool.
Ich fand es auch cool. Also auch die Coolbox, so wie die aussah, es hatte so ein bisschen was so von so einem Magic Present so. Es war schon, ja, es hatte was. Ich hab's auch gar nicht erst so
auf Iron Memes gab es so ein Meme, irgendwie watching Patrick in T2, what's in the box?
Ja, ich hab auch am Anfang gedacht, so krass, warum hat er jetzt so viel hier so Wristbands dabei? Ich habe das gar nicht so als Kühlpads gesehen im ersten Moment. Und ich habe auch gedacht, so, jetzt dreht Patrick komplett durch. Jetzt kommt er hier mit seiner Louis Vuitton Bag da rein und kommt jetzt hier mit Schuhen. Aber so im Nachgang eigentlich, ja, hat irgendwie, glaube ich, hätte einen krassen Werbeeffekt gehabt, wenn alles andere vorher besser gelaufen wäre.
Ja, wollen wir mal, ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen oder nicht. Patrick hat im TV-Interview gesagt, dass er starke Rückenschmerzen hatte und dann hatte er im Special Needs Bag eine Ibuprofen und die hat er sich reingehauen, um seine Schmerzen zu lindern und danach lief es auch wieder besser. Weiß nicht, will dazu jemand irgendwas sagen oder was denken wir dazu?
Ich meine, grundsätzlich hat er nichts Verbotenes getan, ne?
Ja. Also nee, ich glaube, ich schreite mal voran. Also ich betrachte das Ganze aus zwei Perspektiven irgendwie. Zum einen, wir haben Regeln, an die Regeln muss man sich halten und alles, was nicht verboten ist, darf man grundsätzlich erstmal machen. Deswegen Völlig in Ordnung. Ist laut dem Regelwerk erlaubt. Von dem her gibt es da irgendwie, glaube ich, also ja, ist es so. Kann man gut oder schlecht finden. Kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob Schmerzmittel im Rennen vielleicht verboten werden sollen. Weiß ich nicht. Liegt irgendwie, es müssen andere Leute, liegt in der Macht anderer Leute, aber er hat nichts Verbotenes getan, von dem her alles super. Und da gibt es auch keinerlei Diskussionsgrundlage und gibt es auch, glaube ich, keine Diskussion und so. Aber was mir so ein bisschen quer im Magen liegt, ist so das Signal, das man damit sendet, wenn man das im Fernsehen erzählt. Das Signal an Age-Grouper, so nach dem Motto, ja, wenn es schmerzt, komm, haut euch Ibus rein und dann geht's alles besser. Ist das das Signal, das ich senden muss? Oh, ich weiß nicht. Und damit habe ich so ein bisschen, das finde ich irgendwie nicht so klug, das dann quasi so öffentlich zu kommunizieren, weil es irgendwie die falsche Motivation ist, dann quasi jedes Rennen auf Ibu zu machen. Weil,
ja. Ja, er hat sich mit der Aussage keinen Gefallen getan. Und ich glaube, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also wie gesagt, das ist nichts Verbotenes oder so. Puh, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht einschätzen, was für einen krassen Effekt es hat. Aber weiß ich nicht. Ich finde da auch jetzt gerade mit dieser ganzen Problematik da nach Rot, da gab es ja auch diesen Survey, wo halt rausgekommen ist, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was die Zahl war, 80% haben schon mal irgendwie nachgeholfen. Und ich meine, klar, das denkt man in dem Moment jetzt auch nicht unbedingt. Aber klar, es kann ein falsches Signal irgendwie weiterleiten. Ja, doofe Situation. Irgendwie in so ein klassisches Fettnäpfchen reingetreten. Ja. Keine Ahnung, ob es irgendwas bringt, kann ich nicht einschätzen.
Also weiß ich auch nicht.
Ich habe mir noch nie eine Ibo im Wettkampf reingehauen. Hm. Also auch so, ich habe insgesamt das Gefühl gehabt, bei mir hat Ibo, also ich will mich jetzt nicht besser machen, wie ich bin, aber ich hatte ja schon durchaus viele Probleme mit Verletzungen und habe auch schon sehr viel mit Ibuprofen rumexperimentiert. Ich hatte bei mir immer erst das Gefühl, so, es geht auf den Magen, aber es hilft jetzt nicht. Also ich hätte ja immer die Wunschvorstellung gehabt, ich haue mir zwei Ibus hinter und alles in Ordnung. War meistens halt nicht so. Deswegen hatte ich da eigentlich, weiß ich nicht, für mich hatte das immer nie so einen großen Effekt gehabt. Ich weiß nicht, ob es sich vorstellbar ist, dass da dann irgendwie der Rücken gut ist und alles in Ordnung. Das entzieht sich meinen eigenen Selbstversuchen. Mhm. Aber ich war natürlich auch schon doof und habe viele Sachen ausexperimentiert. Also jeder hat ja schon mal irgendwie eine Ibo genommen, ne?
Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube schon, dass bei Age-Groupern schon ein größeres Thema ist, als man denkt oder als zumindest ich dachte. So bis letztes Jahr, da hatte ich mich mal mit irgendwem, oder ich weiß noch, mit so einem Age-Grouper halt von uns unterhalten. Und da war dann eher so von ihm die Aussage, wie, du nimmst es nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Aber ich habe es auch noch nie im Wettkampf genommen und weiß auch nicht, wann es letztes Mal im Training, weil da war auch die, als ich mal eine Entzündung hatte im Knie, war auch die Aussage von meinem Physio und Osteo, letztendlich ist ja eine Entzündung ja erstmal was Gutes, also weil die Dinge ja auch entzündungshemmend sind. Ja, und deswegen hatte ich es halt auch nicht eingeworfen dann, aber wie das jetzt Schmerzmitteln kann, keine Ahnung. Ja, schwierig, also ich denke, er hätte auch nicht unbedingt sagen müssen. Man hat es aber auch, ich habe jetzt auch noch irgendein Video gesehen, da hat man es auch gesehen, ich glaube auch bei der Zusammenfassung.
Ja, genau, in der Sportschau oder so. Man sieht es in der Zusammenfassung auch.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich finde das Signal so ein bisschen nicht das Richtige, weil, ja, aber ich sag mal so, im Kreisliga-Fußball ist das Thema Ibuprofen ja wieder ein ganz anderes. Da ist es ja eher so, ja, da wird ja auch, da gibt es Ibus wie Smarties. Und da wird ja niemand auf die Idee kommen, dass es irgendwie eine falsche Motivation sein könnte, mit Ibu irgendwie Sport zu machen, weil wenn ich einen Kater habe oder wenn mir irgendwas wehtut, keine Ahnung, passt ja, ist doch alles super. Also das ist ja auch wieder so, weil es in unserer Welt halt, in dieser Triathlon-Welt ja so überkrass hochsensibel ist mit Thema Doping und Co. und irgendwas. Und dann ist man bei so einer Sache, gehen gleich alle Alarmglocken an, so, oh, das ist, was ist das so? Deswegen ist man da so hochsensibel, glaube ich. Aber ja, ich glaube, ich bleibe da irgendwie dabei, dass es vielleicht auch das falsche Signal ist, das bisschen nach außen geht. Ich glaube aber auch, ich habe, wie gesagt, ich habe noch nie eine Langdistanz gemacht, aber ich weiß nicht, ob man da so weit denkt, so kurz nach dem Ziel in einem Interview, dass das vielleicht irgendwie dumm sein könnte, das zu sagen, keine Ahnung.
Nee, und das ist halt genau der Punkt. Du bist halt in dem Moment, ja, man sagt dann halt Sachen schneller, als man, also, und ist man sich dann vielleicht in dem Moment die Konsequenzen nicht bewusst oder man will ja auch gar nicht so eine große Welle damit machen. Also es ist halt einfach, glaube ich, doof gelaufen.
Und dann wurde Patrick noch beleidigt auf der Laufstrecke. Das war ja, auch wirklich? Noch. Ja, das war sowohl im, das hat Ralf Scholt ihn im Zielinterview auch gefragt, im Fernsehen. Und ist auch in der YouTube-Zusammenfassung zu sehen. Er wurde auf der Strecke von irgendeinem Fan beleidigt. Und irgendwie so ein paar Meter später dreht er sich um und zeigt ihm auch noch einen Mittelfinger. Also Patrick,
der Fan, oder?
Patrick zeigt dem Fan den Mittelfinger. Also er muss irgendwas, er muss ihn irgendwie beleidigt haben. Und dann dreht sich Patrick um und zeigt einen Mittelfinger. Und hat in dem Interview auch ganz, ganz klar und deutlich gesagt, ja, Arschlöcher gibt es überall und die stehen halt heute auch leider hier am Main. Aber so finde ich auch gut.
Ja, das fand ich auch echt gut.
Und da muss ich auch sagen, das ist die gleiche Scheiße, wie man irgendwie Pogacar hier mit Chips bewirft oder keine Ahnung, whatever. Hey, das kannst du, kannst dir dann, du musst nicht jeden Menschen mögen, das ist völlig egal. Aber halt deine Klappe. Was fällt einem da ein, dann irgendwie hier einen Athleten zu beleidigen, egal ob man den mag oder nicht oder whatever. Das spielt erstmal gar keine Rolle. Also, ja. sag mal, tickt's da noch ganz richtig?
Ja.
Wirklich, also ja, habe ich, also.
Generell zu Patrick habe ich mir jetzt auch heute so nochmal gedacht, ey, der kann einem auch schon irgendwie leid tun, so die Saison mit dieser Texas-Kacke jetzt mit Thomas. Ich glaube schon, dass das echt hätte einen ganz anderen Drive für ihn gegeben, weil er es auch selber von sich sagt, dass ihm sowas halt viel bedeutet. Ob er da jetzt gewinnt oder nicht, jetzt gerade in Texas mit der Vorgeschichte, die er da hatte. Boah, und dann das in Rot, jetzt das. Schon nicht easy. Und hoffentlich kann er das ja vor allem mental jetzt für die Hawaii-Vorbereitung noch irgendwie halt rumgerissen kriegen. Und ich glaube, da hilft es halt wirklich dann quasi für ihn so, wenn er dann da landet und dann so Hawaii, die Vibes da, kann man für ihn nur hoffen eigentlich, dass er dann das richtige Mindset so findet, weil gerade will ich jetzt da nicht unbedingt in seine Haut stecken und ja, kann man auch hoffen, dass er das noch packt und dann auf Hawaii wieder abliefert, weil ich meine, da zählt es dann ja letztendlich gerade für ihn.
Ich habe mich dann gestern auch noch
zweimal gemacht. Ich glaube, beide Male, als er gewonnen hat, waren ähnliche Voraussetzungen. Ja, beide Male Frankfurt.
Genau.
Ja, nicht geklappt und dann.
Ja.
Ich hab mich irgendwie gestern noch in die Facebook-Kommentarspalte vom Trimac verirrt. Und hab dann gedacht, komm, wenn ich schon hier bin.
Und dann ist der Tag endgültig gelaufen.
Dann dauert der Tag erstmal länger.
Dann dauert der Tag länger und ich war erschrocken, wie viel Gülle das da geschrieben wird. Das ist ja unglaublich. Also zum einen wurde der Patrick auch in einem Kommentar, also wirklich so, ja, er muss die Zeichen der Zeit erkennen, er ist dauerverletzt und kriegt gar nichts mehr gebacken. So, er muss es endlich aufhören, wie Frodo und Sebi. Und denkst so, hä, hast du mal geguckt, was der die letzten 15 Monate denn noch an Leistung so also gemacht hat? Da waren schon richtig, richtig, richtig krasse Sachen dabei und ich weiß auch nicht, wann das letzte Mal verletzt war. Also, das ist so.
Ja, und er ist gestern ja auch einfach mal eine 2:36 noch gelaufen, ne? Ja, also eben. Mit den Voraussetzungen. Das muss man auch erstmal. Wie viele waren schneller? Einer? Zwei? Drei? Also, es waren mehrere in der Range, aber so viele wirklich schneller waren ja auch nicht.
Mhm. Weil ich überfliege mal hier ganz. Jonas Hoffmann ist 2:34 gelaufen. Menno Kolas 2:35. Ja, und dann wird schon weniger.
Ja.
Hier.
Ja, dann sind die alle vorne gewesen.
Der Kiran Lindas ist 2:37 gelaufen. Ja, das war's.
Ja.
Dann, aber ja.
Patrick musste ja quasi noch den Fan mit dem kommunizieren. Und das kostet ja auch alles Zeit und Nerven.
Ja. Also vor allem, wenn man so Patrick weit weg von. wenn man so weit weg von seinem Anspruch ist und man weiß ja quasi, in der Wechselzone wusste er, gut, bei so vielen, bei so einem großen Feld hier, ihr habt zwar schon viele Rennen aufgeholt und irgendwie, und wenn da vor allem wenn der Blumi hier vorne rumläuft, das wird heute nichts mehr. Dann trotzdem noch eben noch eine 236 hin, es ist schon nicht ganz scheiße. Von dem her, also
ja, ja, sowohl da zu fand ich halt auch gut gesehen. Ja, und da finde ich halt mal auch gut gesehen, wie sich einfach das Niveau in den letzten Jahren entwickelt hat. Weil ich glaube, so vor 5, 6 Jahren wären halt noch so viele hochgegangen. Aber jetzt mittlerweile laufen die halt auch echt viele einfach dann stabil noch durch. Ja, und dann kann er halt dann jetzt bei so einem Rennen, jetzt auch bei nicht allzu schwierigen Bedingungen vom Wetter her, dann halt doch nicht mehr so viele Leute einholen. Und wie du schon sagst, die Laufleistung war immer noch echt richtig stark. Und ja, auch die Gesamtleistung, 7 Stunden 40 oder was er hatte in Summe, ist jetzt ja auch echt eine saugute Zeit.
7,39.
Ja, aber reicht jetzt halt nur für Platz 8. Ja, schon krass, wie sich das halt so jetzt entwickelt hat.
Aber ist krass, mit 7,39 bist du halt trotzdem 12 Minuten hinter dem Ersten.
Ja, bei einem Regenrennen, wo auf dem Rad sicherlich auch nochmal 3-4 Minuten drin sind, wenn du nicht jede Kurve da dein Rad da rumträgst.
Ja, wobei Zeiten halt auch wieder, ich meine, bei Strava habe ich noch keinen gesehen, der 180 Kilometer gefahren ist. da pendelt sich ja gerade so bei 175 ein. Also es ist dann, weißt du, es spielt so viele Sachen rein. Ja. Fakt ist, die Jungs sind alle fit und die können halt richtig was. Aber ja, Zeiten sind halt irgendwie auch immer so relativ im Triathlon.
Das stimmt.
Ich fand es dann eher überraschend. Ich meine, Blumi war klar, haben wir abgehakt. Aber die beiden Jungs dahinter. Also Barnaby ist ja eigentlich so ein Gefühl, der wird ja entweder Dritter oder Vierter in jedem Rennen dieser Welt. Also egal ob, also gefühlt PTO jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß nicht, jetzt dieses Jahr ja irgendwie Mallorca, jetzt Frankfurt, dieses Israel-Rennen ja auch, wo Patrick gewonnen hat. Weißt du, es sind so viele Rennen, wo er immer krasse Performances abliefert, aber so einen Platz halt dann auch hat, wo er irgendwie nicht weiter auffällt. Also klar weiß man in der Szene, dass der gut ist. Aber wo kommt dieser Zweite her? Wer ist Kieran Linders? Also hattest du den vorher auf dem Zettel? Ich weiß, oder ich wollte es eigentlich nachgucken, ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, der hat mal Challenge Almere gewonnen. Daher kannte ich den Namen irgendwie. Aber dass der jetzt in so einem Feld dann, und ich meine jetzt auch, was hast du gerade gesagt, was er gelaufen ist? Also ja auch in der Range 2,37, oder?
2,37,05.
Krass, also... Wo kommt das her? War das zu erwarten? Was hat er dies Jahr so gemacht?
Ja, so Challenge Almere hat er gewonnen, das stimmt.
Ja, das hatte ich noch im Hinterkopf, vor 1 oder 2 Jahren, oder?
Vor 2 Jahren, glaube ich.
Vor 2
Jahren. 2022.
Ja. Hey, das fand ich so überraschend, weil das ist ja jetzt auch eine Leistung. Wir sprechen da ja, also Chance auf Top 10 in Kona, ne? Also, wenn der das bis dahin wieder hinbekommt. War jetzt ja auch nicht unbeteiligt beim Radfahren. Also man hat den ja ab und an mal gesehen. Also der hat ja auch einen relativ auffälligen Einteiler gehabt.
Krass. Ja, wird man sehen. Also, es ist ja, also aber es ist einfach krass. Wir hatten das, glaube ich, irgendwann beim Abendessen die Tage auch mal davon. Das ist einfach dann immer wieder einfach, dass dann auf einmal Leute da mitlaufen, wo du erstmal gucken musst, wer ist das eigentlich? Dass du noch nie von dem gehört hast. Wirklich noch nie. Also ich hab von dem Rennen ja dann eigentlich nichts mehr mitbekommen, weil ich dann die restliche Zeit im Krankenhaus verbracht habe mit Flo. Und als ich dann am Schluss mal geguckt habe, wie ist das Ganze eigentlich ausgegangen, habe ich dann gesagt, wer ist das denn? Da habe ich auch erstmal auf Insta geguckt, dass er irgendwie die ganze Zeit im Endless-Pool schwimmt und so ein bisschen geguckt, was er so gemacht hat. Habe ich ihm auch gesehen, dass er Challenge Almere gemacht hat, gewonnen hat und ja, kommt Bewegung rein hier in die Bude.
Ja, ist ja irgendwie gut, ne?
Ja.
Gut so.
Jo.
So, Frankfurt war's.
Und dann Haken dran in Frankfurt.
Jetzt können wir eigentlich wirklich sagen, ab jetzt, ich weiß gar nicht, macht man das jetzt noch so? Vor 2, 3 Jahren hättest du ja gesagt, okay, jetzt können wir die Wochen bis Hawaii zählen. Ist das noch so ein Ding? Oder ist es jetzt so, Was ist denn jetzt so das nächste Highlight, auf was man sich freuen kann? Sind es die PTO-Rennen? Ist es Hawaii? Also was hat man jetzt, das ist Nizza? Was hat man jetzt
also auf jeden Fall erstmal irgendwie jetzt Nizza.
Erstmal Urlaub. Jetzt erstmal Urlaub.
Also Nizza ist ja Ende September, ich glaube irgendwie so ja. 22. glaube ich.
Also erstmal Zell am See in 2 Wochen.
Das wird gut besetzt sein. Mika, startest du da?
Ja.
Ja. Machst du Zell am See?
Ja, sicher.
Junge, haben wir richtiges Announcement hier.
Ja.
Krass. Ja, geht ach, hast du es hier bekannt gegeben, oder was? Jetzt, you heard it here first.
Jetzt genau. Mal gucken, ob ich es heute oder dann poste ich vielleicht erst morgen Abend, dass alle Zuhörenden erstmal hier wissen. Nee, aber fühle mich gut, von daher mache ich mit. Fahre direkt von hier rüber und ja, habe auch schon gehört, dass gut besetzt wird und deswegen hatte ich auf jeden Fall dann Bock drauf. Von daher ist das jetzt natürlich erstmal das nächste Highlight. 13 Tage noch.
Nice. Yes. Ja, schade, ich habe an dem Wochenende keine Zeit, sonst wäre ich gekommen.
Ach, ich habe auch keine Zeit. Einschulung.
Da ist Ötzi. Ja, ansonsten ist die Woche drauf noch Bockis Biest in Ratzeburg. Das ist das nächste Highlight. Also ein Highlight jagt das nächste.
Da bin ich da.
Da bist du da?
Ich bin da, ja.
Ja, geil, ich auch.
Ich habe Bocki zugesagt.
Geil. Ich bin da. Oh, nice. Geil. Ja, ich weiß nicht, wie geht es hier mit der PTO auch weiter? Ich weiß nicht, wann da das nächste Rennen ist, muss ich ehrlich sagen.
Ibiza.
Eine Woche nach
Ende Nizza September.
Ist das, glaube ich.
Okay. Ja, genau, ja. Ende September. Dann Las Vegas Mitte Oktober.
Eine Woche
vorbei. Dann ist ja Kona. Und dann sind ja die anderen PTO-Rennen noch.
Middle East.
Genau, diese. Genau, Middle East und Middle East, was man noch nicht sagen darf.
Ja.
Oder was noch nicht announced wurde.
Ja, irgendwas ja. Hier.
Und dann hat irgendwas
in der Wüste.
WM, ja. Ja, krass. Nee, dann würde ich jetzt mal sagen, freuen wir uns auf Zell am See, oder? 13 Tage. Dann machen wir doch, dann sprechen wir doch nächste Woche mal ausführlich, wie es dir so geht und wie fit du eigentlich bist.
Ja.
Beziehungsweise in der Höhe muss man dann eigentlich sagen, bist du noch fit oder bist du schon fucked?
Ja.
Eine Frage habe ich, Mika. Also, du hast natürlich mal wieder nichts an hier für alle Zuhörenden als Info. Mika hat sich mal wieder nackig gemacht. Mika, wieso zur Hölle hast du die ganze Zeit einen Brustpulsgurt mit Core-Sensor an, wenn wir hier Podcast aufnehmen? Was hast du vor?
Gleich geht's direkt weiter mit Training. Und ich komme direkt vom Training. Von daher jetzt.
Das heißt, du hast ihn einfach nicht ausgezogen.
Genau, genau.
Also, ich dachte,
mit dem du bist geduscht schon wieder irgendwas. Und dann einfach. Nee, Mika nee übt, hier geht's ja hier ist ja nicht übt, so warm.
Manchmal Interviews ich das, in der Wechselzone.
ja. Nee, manchmal mache ich das zu Hause, wenn es so ultra heiß ist, dass ich dann gucke, dass mir nicht zu warm ist, so tagsüber, aber das ist hier nicht das Problem. Von da war das jetzt einfach Faulheit. Und genau, jetzt gleich, wie gesagt, geht's dann weiter.
Gut. Was machst du gleich noch?
Schwimmen.
Ah ja, easy.
Schwimmen, ja. Ja, ja, nicht ganz so easy hier auf 2100 Meter, aber
ja,
wird schon.
Easy.
Du weißt, du hast zwei Möglichkeiten, lang und hart oder hart und lang.
Ja, genau.
Also drauf, drauf, immer ja. Drauf. Deinen Trainer habe ich gestern auch gesehen.
Sehr gut, ja.
No Shane Day heute. Gutes Gefühl.
Boah, ich hab die News des Tages ja eigentlich in meinem Nachrichtenblog vorhin ja komplett vergessen. Daniela Rüff beendet ihre Karriere.
Oh,
also ja. Und zwar ab sofort.
Ja.
Macht stimmt. Gar nichts mehr. Also ist ab sofort Karriereende von Daniela Rüff. Das ist auch als Nachtrag, weil das sollte man wissen. Mhm. So, wollen wir einen Punkt machen?
Jo.
Gut.
Jo.
Machen wir.
Also, dann Mika, viel Spaß beim Schwimmen. Nisi, viel Spaß beim Weiterarbeiten und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.